Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Ich möchte in dieser Folge mal etwas machen, was ich, glaube ich, bisher in meiner Podcast-Reihe noch nie gemacht habe, nämlich ein Update geben zur letzten Podcast-Folge. Wir haben uns ja in der letzten Woche über das Thema der Gasmangellage ausgetauscht. Ich hatte da ein paar Hintergrundinformationen gegeben und insbesondere auf YouTube gab es doch eine eigentlich nicht zu vernachlässigbare Zahl an Menschen, die schon sehr besorgt waren in Bezug auf den Gasspeicherfüllstand. Da waren teilweise etwas komische Kommentare dabei, aber trotzdem habe ich mir gedacht, also diese Bedenken, diese Sorgen, vielleicht sogar diese Ängste, sollte man vielleicht mal ernst nehmen und nicht abtun nach dem Motto, ach, die haben sowieso nicht recht. Sondern ich habe mir gedacht, ich will mir das mal etwas genauer angucken, was die Gasspeicherfüllstände angeht. Jetzt ist eine Woche weiter. Wir sind jetzt etwas weiter in den Februar vorangeschritten. Wir haben ein klares Bild, wie jetzt für die nächsten 14 Tage die Temperatur sich entwickeln wird. Wo stehen wir gerade beim Gasspeicherfüllstand? Ich habe auch selber mal, ich bin ja selber Professor für erneuerbare Energien und was ich im Labor oder im Institut immer mache, sind Energiemodelle zu entwickeln, also Simulationen von komplexen Energiesystemen durchzuführen. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, um mal zu versuchen, sehr einfaches, kommen wir gleich zu, um selber mal die Gaslagerfüllstände zu prognostizieren, abhängig von der Temperaturentwicklung. Jetzt nichts Kompliziertes, aber ich wollte mal so einen Eindruck verschaffen, ein eigenes Gefühl entwickeln. Das hilft mir selber, das mal ein bisschen einzuschätzen. Habe nochmal ein paar Daten recherchiert, habe die Kommentare alle gelesen und möchte da jetzt in dieser Folge drauf eingehen, dass wir uns nochmal angucken, wo stehen wir gerade, wie kritisch ist die Situation wirklich, müsste man jetzt vielleicht doch in den Panikmodus übergehen oder kann man weiter die Lage mit der nötigen Seriosität und Ernsthaftigkeit beobachten, ohne dass man in Panik verfallen muss. Das wollen wir uns in der jetzigen Folge, in dieser Update-Folge zur Gasmangellage, einmal etwas genauer ansehen. Steigen wir ein. Also, wir müssen jetzt mal gucken. Ich nehme auf heute am Dienstag, den 10. Februar, 15.30 Uhr. Also zwei Tage oder zweieinhalb Tage vor der Veröffentlichung. Wir sind jetzt ja Donnerstagabend, geht das die Podcast-Folge dann ja immer online. Ich brauche mal ein bisschen Zeit, um dann das Video zu schneiden, vorzubereiten, die Diagramme noch einzubauen. Ich habe natürlich auch noch andere Termine, weil jetzt das Podcasten ja nicht meine hauptamtliche Tätigkeit ist. Deswegen, also jetzt heute, 10. Februar. Und machen wir eine Bestandsaufnahme. Wo stehen wir heute? Was ist die aktuelle Situation in Deutschland? Haben wir gerade einen Füllstand von 26,99%. Das sind die Daten von der GEE, also der Aggregated Gas Storage Inventory. Das sind die Daten, die ich letzte Woche auch schon verwendet habe, die auch, denke ich, viele verwenden. Die Bundesnetzagentur nutzt auch diese Daten. Typischerweise, sie haben so einen leichten Offset. Das sind auch noch nicht die final bestätigten Daten, sondern erstmal die geschätzten Daten. Das dauert immer, ich sag mal so rund zwei Wochen, bis dann die Daten auch bestätigt werden. Da kann es noch leichte Abweichungen geben. Also, Stand heute sind wir bei 27% Füllstand. Europaweit Stand heute, und also auch da müssen wir wieder aufpassen, heute heißt also, die Daten sind vom 8. Februar. Also ich nehme auf, am 10. Die Daten hängen immer zwei Tage zurück. Heißt also, Füllstand am 8. Februar. Das ist einfach bedingt, bis die Daten alle geliefert werden von allen Betreibern. Das dauert immer ein bisschen. Also Deutschland 27%, Europa haben wir einen Füllstand der Gasspeicher von 36,72%. Also alle europäischen Gasspeicher, haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Das will ich jetzt im Detail noch nicht mal aufdröseln. Wo, wie viel ist, also Niederlande hat wenig Speicher, Füllstand. Die Italiener haben deutlich bessere Füllstände. Das ist erstmal der Stand heute, was wir auch beobachten, weil jetzt die letzten Tage doch deutschlandweit etwas mildere Temperaturen waren. Nicht in allen Teilen Deutschlands, also der im Nordosten, der ächzt immer noch unter der Kältewelle, also zumindest den kühlen Temperaturen, wenn das im Westen Deutschlands schon mildere Temperaturen sind. Also die Füllstände haben sich in den letzten Tagen etwas langsamer reduziert. Sie reduzieren sich weiter. Also das ist definitiv so, dass wir also Gas aus den Speichern rausziehen, weil wir den Bedarf, gucken wir uns eigentlich auch tatsächlich mal in Ruhe an, da habe ich jetzt letzte Woche nicht im Detail drauf geguckt, weil einfach der Bedarf im Moment durch die Importe nicht gedeckt wird, was im Winter ganz normal ist. Das heißt, im Moment, wir haben eine Reduktion, das war jetzt in den Anfang Februar, 2., 3., 4. Februar, haben wir so ungefähr 1% Punkt Füllstand pro Tag reduziert. Da muss man aufpassen, Prozentpunkte, also 1% Punkt, also wir sind vom 3. auf den 4. Februar von 30,11 auf 29,14% runtergegangen. Das sind so die Zahlen, also rund 1%. Die letzten zwei Tage, also 7. und 8. Februar, waren wir bei 0,3 bzw. 0,4% im Trend Reduktion. Das ist niedrig. Der Februar, die letzten Tage, waren einigermaßen mild und das hilft uns sofort, was die Deckung des Gasbedarfs angeht in der Industrie und bei den Haushalten und Gewerbekunden. Wenn wir den Blick mal wenden zur Bundesnetzagentur, wo stehen wir da? Wir haben Gasimporte gehabt die letzten Tage. Die sind eigentlich, also natürlich schwanken die jeden Tag, aber wir haben so jeden Tag so zwischen 3 und 3,5 Terawattstunden Gas in energetischer Form, wir rechnen das ja immer in Wattstunden um, also 3 bis 3,5 Terawattstunden Gas importiert. Das sind typische Werte. Also jetzt für den, wir haben jetzt, der Wert ist relativ konstant. Im Sommer war jetzt ein bisschen niedriger, im Sommer 25. Jetzt aktuell, er schwankt immer so ein bisschen, aber das ist so die Größenordnung. Der Gasimport, also das, was wir reinholen aus unseren Nachbarländern, das ist insbesondere Norwegen. Da sind im Moment aktuell, jetzt Anfang Februar, die Niederlande, Belgien. Die beliefern uns gerade mit Erdgas. Dann, das haben wir letzte Woche auch schon besprochen, sind wir ein Transitland. Das heißt, wir exportieren auch Gas in die Nachbarländer. Dieser Export, der hat jetzt die letzten Tage schon geschwankt. Waren jetzt, also im Februar, Anfang Februar war das so zwischen 600 und 1000 Gigawattstunden oder 0,6 und 1 Terawattstunde. Also ein bisschen niedriger ist es. Bisschen raufgegangen. Auch das sind jetzt aber typische Werte. Auch diese Schwankungsbreiten sind relativ normal. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches für die Werte. Also wir exportieren in die Schweiz zum Beispiel. Wir haben nach Polen eine ganze Menge, also rund 400 Gigawattstunden, 0,4 Terawattstunden nach Polen exportiert. Man merkt schon wieder, wir haben viele Zahlen heute, aber aus der Nummer kommen wir natürlich wieder nicht raus. Also was will ich sagen? Export, ja, ich sag mal, etwa, ne, wenn wir die Importe mal betrachten, im Verhältnis dazu dann die Exporte, das ist so ungefähr ein Viertel der Importe sind dann Exporte in die Nachbarländer. Auch das ist ganz normal, das ist nichts Außergewöhnliches. Klar, die Werte schwanken ein bisschen. Links, wie immer zu den ganzen Zahlen, habe ich in die Shownotes gepackt. Also jetzt die Daten hier von der Bundesnetzagentur. So, auch da, was wollen wir jetzt wissen? Wir wollen natürlich wissen, ja, wie ist denn der Gasverbrauch eigentlich? Denn das ist ja das Entscheidende. Ist der Gasverbrauch zu hoch? Müssen wir nicht eigentlich anfangen zu drosseln? Den Gasverbrauch regulieren, reglementieren, begrenzen? Da gibt es ja, das erinnert man sich vielleicht noch an die Zeit der tatsächlich drohenden Gas, also echten Gasmangellage, dass die Speicher wirklich ernsthaft leer laufen könnten, als wir damals die Flüssiggasterminals noch nicht hatten. Wollen wir uns auch noch angucken. Aber wo liegt denn der Gasverbrauch typischerweise? Was verbrauchen wir durchschnittlich pro Tag? Das ist ganz stark saisonal abhängig, also von den Jahreszeiten. Wir haben im Winter logischerweise durch den Heizenergiebedarf hohe Bedarfe. Die liegen jetzt in einem typischen Winter, also Januar und im Februar. Das ist ja so die kälteste Phase mit den höchsten Verbrauchswerten bei rund 4 Terawattstunden. Naja, das kann man jetzt ja leicht rechnen. Wir haben einen Bedarf, 4 Terawattstunden, der war jetzt in der fünften Kalenderwoche, also ne, Übergang Januar, Februar, bei im Durchschnitt pro Tag 4,3 Terawattstunden. Das ist der Gasverbrauch. Die Bundesnetzagentur gibt da entsprechend die wöchentlichen Mittelwerte an. Also was ist in den 7 Tagen der Woche durchschnittlich verbraucht worden? Am Wochenende ist wieder niedriger als unter der Woche. Kennen wir auch von der Stromdiskussion. Also auch da die Daten, die die Bundesnetzagentur nutzt, ist vom Trading Hub Europe, THE, die diese Daten auch bereitstellt. Wer da einsteigen kann, man kann da richtig tief einsteigen. Wir kommen gleich noch zu, wenn ich ein bisschen über den Algorithmus erzähle, den ich da mir mal gebaut habe. Aber das ist völlig normal. Wir sind im Moment im Mittelfeld, also wenn man so den durchschnittlichen Gasverbrauch von 18 bis 2021 mal nimmt, 22, 23 muss man jetzt bei den Durchschnittswerten so ein bisschen rausnehmen, weil es eine Sondersituation war durch den Beginn des Ukraine-Kriegs und der entsprechenden Versorgungslücke aus Russland, über die man jetzt nicht hier an dieser Stelle möchte ich nicht diskutieren, aber grundsätzlich auch diskutieren kann, was er das für Folgen hat. Wir sind voll im Schnitt. Also es ist alles ganz normal. So, jetzt haben wir gerade gesagt, 4 Terawattstunden brauchen wir pro Tag. Wir holen 3 Terawattstunden Importe rein, haben, ich sag mal, eine halbe bis ganze Terawattstunde Exporte. Naja, und den Rest müssen wir halt mit Speichern auffüllen. Das heißt also, auch das ist der Grund, warum wir in Deutschland jetzt die letzten Tage also zwischen 1.000 und 2.000 Gigawattstunden, zwischen 1 bis 2 Terawattstunden Gas aus den Speichern geholt haben. Also, wenn es kalt ist, wir können den Bedarf durch die Importe nicht decken, wir exportieren. Auch da kann ich sagen, wir schalten das jetzt ab. Das würden wir nur in einer Notsituation machen, aber klar, exportieren wir auch in die Nachbarländer, weil die auch natürlich ihre Bedarfe haben, die wir decken müssen als Transitland und natürlich auch tun, ähnlich wie das beim Strom ist, machen wir das beim Gas genauso. Ja, und dann die Unterdeckung. Bedarf minus Import minus Export ist die Entnahme aus den Speichern. Wir füllen die Speicher im Moment nicht auf. Auch das ist ganz normal im Winter, dass wir die Speicher quasi nicht füllen, weil wir den kompletten Bedarf im Moment darüber decken, dass wir importieren und aus den Speichern rausholen. Das Speicher auffüllen kommt erst wieder im Sommer. Das sind ganz normale Dinge, die jetzt gerade passieren und völlig, also nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich ist ja die niedrigen Füllstände. Das ist definitiv so. Vielleicht auch zur Ergänzung. Wer verbraucht denn das Gas? Das ist die Industrie natürlich auf der einen Seite. Im Winter, in den Wintermonaten, ist das ungefähr pari pari. Also von, ich sag mal, den 3,5 Terawattstunden ist so, die eine Hälfte geht in die Industrie, die andere Hälfte in die Haushalte. Also Pi mal Daumen. Das kann man sich im Winter ganz gut merken, dass der Gasbedarf hälftig in die Industrie und die andere Hälfte geht in die Haushalts- und Gewerbekunden. Im Sommer ist das anders. Im Sommer fällt dann der Gasverbrauch bei den Haushaltskunden und den Gewerbekunden auf unter 200 Gigawattstunden, 0,2 Terawattstunden. Also der ist dann klein. Ein bisschen Gas brauchen wir immer. Die Heizung, wenn die Heizung aus ist im Sommer, brauchen wir natürlich trotzdem Gas, entweder für Prozesswärme. Gasherd haben sicherlich die wenigsten zu Hause, das meiste wird Elektro sein. Aber jetzt, ich sag mal, eine Bäckerei zum Beispiel oder sowas, die brauchen natürlich dann also Erdgas als Prozessgas, um die Brötchen zu backen. Das passiert normalerweise nicht mit Strom. Die Industrie hat dann den deutlich höheren Verbrauch, der ist Faktor 4. Also nach dem Sommer sind wir so bei einer Terawattstunde, relativ konstantem Gasbedarf pro Tag in der Industrie. Da kommen also rund 200 Gigawattstunden, 0,2 Terawattstunden dazu. Das ist so der gesamte Gasverbrauch im Sommer. Den kriegen wir dann gut gedeckt durch die Importe. Und dann können wir halt den Rest, den Überschuss, speichern wir dann ein. Und das ist, so machen wir das. Was wir auch noch machen, ist, dass wir natürlich Gas verstromen. Das ist berücksichtigt in diesen Gasverbräuchen. Aber auch da ist jetzt 2026 nichts Besonderes. Die Gaskraftwerke jetzt pro Tag, wenn ich mir die Daten mal von Energy Charts angucke, wir liegen so zwischen 300 und 400 Gigawattstunden Strom. Erzeugung aus den Erdgaskraftwerken. So, jetzt ist das natürlich nicht 1 zu 1, also 400 Gigawattstunden Strom aus Gaskraftwerken heißt natürlich ein höheren Einsatz an Gas in den Kraftwerken. Das ist ungefähr so das Doppelte. Hängt so ein bisschen vom Kraftwerk ab, vom Kraftwerkstyp. Also das kann man jetzt nicht pauschal sagen, das ist, ob das jetzt Faktor 2 ist. Manche haben ja dann auch dann die sogenannte Gas- und Dampfkraftwerke, die nutzen dann die Abwärme des Gasverbrennungsprozesses noch, um Dampf zu machen. Also sind deutlich effizienter, diese Kraftwerke. Andere Kraftwerke, die Kraft-Wärme-Kopplung, die nutzen dann das Gas beim Verbrennen jetzt nicht nur, um Strom zu produzieren, die Turbine und den Generator, sondern die Abwärme wird genutzt, um auch noch warmes Wasser zu machen in einem Nah- oder Fernwärmenetz. Das müssen wir alles auch berücksichtigen. Da was natürlich ideal ist, dass wir den Strom nicht nur alleine erzeugen bei dem Gaskraftwerk, sondern die Abwärme auch noch nutzen, um Nahwärmenetz zu versorgen. Das reduziert natürlich über den Gasbedarf in Haushalten. Na, also man merkt, wie das alles zusammenhängt. Das ist super spannend. Ich muss sagen, jetzt am Wochenende mal ein bisschen damit gespielt, nochmal tiefer eingestiegen. Echt eine spannende Sache. Wobei jetzt auch hier die Podcast-Reihe, wir können nicht in alle Schönheiten, Feinheiten und Details einsteigen. Da reicht einfach die Zeit nicht. Da müsste man auch nochmal die eine oder andere Runde machen, um die Grundlagen zu präsentieren. Soll auch gar nicht das Ziel sein. Wir wollen einen Eindruck gewinnen, wollen wir eine Idee entwickeln, was das jetzt bedeutet. Gut, also das ist der Stand. Es ist relativ normal. Ja, also Januar war kalt, ne, Dezember war mild, der Januar war kühler. Jetzt sind wir Anfang Februar wieder mit den aktuellen Daten, also bis einschließlich den 8. Februar wieder bei milden Temperaturen. Ne. Das Wetter hilft uns im Moment, dass wir die Speicher nicht so schnell leer ziehen. Ein weiterer Punkt oder weiterer Aspekt, der dann in den Kommentaren auch aufkam, oh Gott, ne, die Speicher laufen leer, Alarm, das bricht ja alles zusammen. Also auch da vielleicht nochmal technisch eine Einordnung, ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen. Wie funktionieren Gasspeicher? Wir haben ja letzte Woche schon diskutiert, wir haben ja zwei Arten von Gasspeichern. Wir haben also Kavernen, das sind Hohlräume, wo wir das Gas reinpressen. Die sind sehr schnell, sehr flexibel. Da können wir also schnell Gas einspeichern und auch schnell wieder rausziehen. Das sind quasi so die können die Spitzenlast abfangen. Und dann haben wir halt diese Porenspeicher. Das sind also ausgebeutete Erdgasquellen, die natürlich ein poröses Material haben. Und dort können wir Gas reinpressen wieder, um es einzuspeichern, wieder rausholen. Die sind träge, was das reinholen und rausziehen angeht. Man muss halt auch bedenken, so ein Grundsatzproblem bei beiden Systemen, bei den Porensystemen sogar noch oder Porenspeichern schlechter als bei den Kavernenspeichern. Das ist wie beim, wenn man sich das vorstellt, bei so einem Luftballon. Wenn man den aufpustet und dann die Luft rauslässt, am Anfang geht es wahnsinnig schnell, wir haben hohen Druck, ne? Die Luft kommt schnell raus. Dann, wenn sich der Luftballon mal weiter zusammenzieht, immer noch einen höheren Druck hat als die umgebende Luft, dann kommt die Luft aber immer langsamer aus dem Luftballon raus. Und genauso ist es auch bei den Gasspeichern, vor allem gesagt bei den Porenspeichern. Wenn die eingespeicherte Gasmenge sich reduziert, reduziert sich auch der Druck und damit die Ausflussmenge. Das weiß man auch, die Betreiber der Gasspeicher wissen ganz genau, abhängig vom Füllstand, wie viel Gas kann ich rausziehen. Das heißt also auch unsere maximale Kapazität, um Gas aus den Gasspeichern rauszuziehen, ist natürlich bekannt und man kennt es halt in Abhängigkeit des Füllstandes. Allerdings können wir rein technisch bei den ganzen Angaben, die es gibt, diese Gasspeicher auf 0% Speichermenge reduzieren. Denn was nur angegeben wird, ist die sogenannte Arbeitsgasmenge. Man unterscheidet zwei Arten von Gas in diesen Gasspeichern, nämlich das Arbeitsgas und das sogenannte Kissengas. Also Kissengas ist das, was man einfach drin haben muss, damit der Gasspeicher in Anführungszeichen nicht kaputt geht. Also bei den Porenspeichern, sonst würde zum Beispiel Wasser eindringen. Das heißt, also, wir brauchen so eine Mindestmenge an Gas. Das können wir auch nicht rausholen. Also technisch könnten wir es rausholen. Das würden wir niemals machen, weil dann dieser Gasspeicher eigentlich, ja, ich will nicht sagen zerstört ist, aber ihn dann wieder in Betrieb zu nehmen, wäre wahnsinnig aufwendig und teuer. Also das Kissengas ist so das Basisgas, das bleibt immer drin. Was wir nutzen können, was wir ein- und ausspeichern, ist das sogenannte Arbeitsgas. Und die Angaben der Speicherzustände sind nur bezogen auf das Arbeitsgas. Das Kissengas ziehen wir niemals raus. Dann haben wir noch technisch ein paar Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Also wenn wir das Gas das ist ja unter hohem Druck, rausholen aus diesen Gasspeichern. Müssen wir A, darauf achten, dass wir keinen Wasserdampf drin haben. Das heißt, der Wasserdampf muss rausgeholt werden. Und diejenigen, die jetzt wieder noch Kenntnisse zur Thermodynamik haben, wissen, wenn sich ein Gas expandiert, kühlt es ab. Das heißt, wir müssen dann auch noch das Gas erwärmen. Umgekehrt, wenn wir das Gas komprimieren, erhitzt es sich. Das heißt, das Gas müssen wir dann beim Verpressen noch kühlen oder die Wärme abführen. Wenn wir das Gas rausholen, es sich expandiert, damit wir es dann in die Gasverteilsysteme geben können, das muss einen bestimmten Druck haben, haben wir also dann noch die Aufgabe, das Gas auch noch zu erwärmen. Das heißt, da brauchen wir auch ein bisschen Energie für, aber auch das ist Tagesgeschäft, das ist nichts Besonderes. Vielleicht noch ergänzend Informationen, die Verhältnisse, Arbeitsgas zu Kissengas, wenn man so den ganzen Speicher sich betrachtet, dann haben wir so ein Gasfeld oder diese Porengase, das ist so, ja, ich sag mal so rund 50-50, ne? Also die Hälfte des Gesamtgases ist das Arbeitsgas, die andere Hälfte ist Kissengas, das können wir da nicht rausholen. Wie gesagt, die Einspeichervolumina oder die Mengen an Energie, die wir einspeichern können, beziehen sich nur auf das Arbeitsgas. In solchen Kavernen sind die Verhältnisse anders. Da haben wir also, ich sag mal, so ein Verhältnis 60 zu 40 oder vielleicht sogar 70 zu 30 bei Gaskavernen. Ach, diese Poren sind so 50-50, wenn es so alte Gas- oder ehemalige Gasfelder sind. Sonstige Poren, Gasspeicher liegen vielleicht sogar bei 30 zu 70, also 30% Arbeitsgas, 70% Kissengas. Und wir können dann natürlich nur dieses Arbeitsgas bilanziell betrachten. So, das ist die Situation aktuell. Also ja, die Gasspeicher leeren sich weiter, die letzten Tage jetzt etwas langsamer, weil die Temperaturen milder sind, aber alles gut. Wir müssen es beobachten, keine Frage, und das passiert auch durch die Bundesnetzagentur. Aber jetzt wollen wir natürlich wissen, ja, wo geht denn die Reise hin? Was ist denn jetzt die nächsten Tage, Wochen? Also die Heizphase geht noch bis Ende März, Anfang April. Erst dann wird der Speicherstand wieder aufgehen, weil dann die Temperaturen hoch genug sind, dass der Energiebedarf fürs Heizen in den Haushalten und in der Industrie gering wird. Da braucht man jetzt Simulationsmodelle, um das zu prognostizieren. Ich habe jetzt, wie gesagt, das selber mal ausprobiert, weil ich dachte, ich bin ja theoretischer Physiker, ich mag das ja dann am Computer mal ein bisschen zu spielen und solche Modelle zu entwickeln. Ich habe wirklich ein ganz einfaches Modell mal gebaut, also ganz so einfach ist es nicht, aber jetzt auch nichts Kompliziertes. Was habe ich genommen? Ich habe die Daten auch wieder von der GIE genommen, also die öffentlich zugänglichen Daten zum Datum. Ich habe die Speicherfüllstand genommen. Ich habe Injection Withdrawal, also Einspeicherung ist gering, und Withdrawal, das, was wir rausziehen, mit diese 1 bis 2 Terawattstunden genommen. Ich habe aber auch natürlich die historischen Temperaturen genommen, um mir das anzugucken, wie entwickelt sich wohl der Gasfüllstand. Das war meine Idee. Das war meine Basis. Die Daten sind alle öffentlich. Und zwar bin ich zurückgegangen. Ich gucke mal kurz in die Daten, damit ich auch das richtige Datum wähle. Also es waren immer tagesgenaue Daten. Und die sind dann zurückgegangen bis 2017, weil ich so weit zurückgehen konnte mit den Temperaturen. Man kann noch weiter zurückgehen, aber 2017 habe ich jetzt mal genommen. Also November 2017 waren jetzt die Daten, die ich da verwendet habe in meinem Simulationsmodell. So, damit habe ich jetzt eine, wie man es heutzutage halt macht, aber auch das ist jetzt keine komplizierte Technik, das habe ich jetzt gemacht mit einem Machine Learning Algorithmus, also mit einer künstlichen Intelligenz, die in der Lage ist, diese Daten zu verarbeiten. Also was haben wir? Wir haben eine Zeitreihe. Auch da gibt es Standardtheorien. Da will ich jetzt, könnte man eine eigene Podcast-Reihe, da gibt es ja eigene Vorlesungsreihen zu. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, sondern nur ganz kurz anteasern, wie funktioniert dieser Algorithmus und dass das jetzt keine abgedrehte Superwissenschaft ist, sondern das ist Stand der Technik bei der Analyse von Zeitreihen. Also da gibt es auch verschiedene Ansätze, wie kann ich Zeitreihen, und solche Energiedaten sind ja in der Regel Zeitreihen, wie kann man die analysieren? Das Einfachste, man kennt so Regressionsanalysen, also wie hängen verschiedene Parameter miteinander zusammen, um dann eine Vorhersage zu machen. Das ist so das Einfachste, das geht auch relativ gut, das kann man sogar mit Excel machen, kommt dem jetzt hier nicht mehr ganz man entspricht ihm nicht mehr ganz, was man da machen kann. Ich habe also einen Machine Learning-Algorithmus genommen, der mit sogenannten Entscheidungsbäumen arbeitet. Da will ich mal ganz kurz hier einschieben, wie das so funktioniert, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, wie jetzt der Algorithmus arbeitet. Also was habe ich ihm gegeben? Ich habe ihm als Inputdaten gegeben die Temperatur, die Tagesmitteltemperatur in Deutschland. Ich habe ihm gesagt, was ist der Speicherzustand, also wo stand der Speicher, was hat er einen Speicherfüllstand, wie viel ist entnommen worden und wie viel ist eingespeichert worden. Das heißt, und daraus kann man dann auch berechnen, wie groß ist dann die Volatilität im Betrieb, wie viel geht rein, wie viel geht raus. Bei der Temperatur wird natürlich nicht nur die aktuelle Temperatur berücksichtigt von gestern, sondern dann auch bis zu 14 Tage zurück. Temperatur als Energie, Wärmeenergie ist eine sehr träge Energieform. Das heißt, man muss natürlich auch solche Nachlaufeffekte berücksichtigen. Das habe ich in dem Algorithmus dann auch getan, dass man jetzt nicht nur die Temperatur heute, gestern, vorgestern betrachtet, sondern bis zu 14 Tage, so einen rollierenden Temperaturwert, um da solche Temperaturschwankungen zu berücksichtigen. Das nutzt dieser Algorithmus und dann basiert er auf sogenannten Entscheidungsbäumen. Also ein Entscheidungsbaum ist von der Idee her erstmal eine ganz einfache Sache. So arbeitet, ich sag mal, ein Arzt oder so, entscheidet man, nehme ich ein Regenschirm mit oder nicht. Ne? Also machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir gucken raus, regnet es? Wenn ja, nehme ich einen Schirm mit. Wenn nein, dann, also man hat immer so einen Knotenpunkt und dann gehen davon Zweige ab, deswegen Entscheidungsbaum. Ne? Also fangen wir so einem Root Point an, also einem Root Node, Wurzelknoten, also quasi so mein Startpunkt. Und dann habe ich eine Entscheidung. Und da geht immer Ja oder Nein. Also ne, Beispiel, ich möchte spazieren gehen. Erste Frage ist, regnet es? Wenn ja, dann nehme ich einen Schirm mit und damit ist die Entscheidung auch gefallen. Ich gehe raus und nehme den Schirm mit. So Ende, dann bin ich bei einem sogenannten Blatt, ein Leaf im Englischen. Wenn es nicht regnet, dann bin ich beim nächsten Knoten, bei dem ich eine neue Entscheidung treffen muss. Dann gucke ich wieder raus und sage, ist es bewölkt oder scheint die Sonne? Und dann habe ich die Entscheidung, wenn die Sonne scheint, nehme ich keinen Schirm mit. Ende der Entscheidung. Oder wenn es bewölkt ist, dann nehme ich doch einen Schirm mit. Einfach um sicher zu gehen. Ne? Wenn ein Schirm mitnimmt, dann fängt sich an zu regnen. Alte Bauernweisheit. So, und auch dann sind wir am Ende. Also ein sehr, sehr einfacher, stark vereinfachter Entscheidungsbaum. Da gibt's, die sind millionenfach im Einsatz, selbst im täglichen Geschäft. Man merkt es gar nicht, dass auch wir Menschen solche Entscheidungen treffen. Und so ähnlich funktioniert das jetzt in meinem Algorithmus, den ich gebaut habe. Auch, ne? Also das heißt, dieser Algorithmus für die Experten, das ist so ein Gradient, also Histogramm Gradient Boosting Regressor für die Experten, die sich da vielleicht mit dem Thema auskennen. Also es geht darum, dass ich jetzt nicht einen Entscheidungsbaum habe, sondern ganz viele Entscheidungsbäume. Und ein weiterer Punkt ist, diese Entscheidungsbäume, die sind laufen nicht parallel. Da gibt es auch ein Verfahren, Random Forest nennt sich das dann, dass man ganz viele von diesen Bäumen baut, immer mit zufälligen Daten, die man auswählt aus seinen Gesamtdaten, um diese Bäume dann zu trainieren, die dann entscheiden können, ne, muss der Speicher gefüllt werden oder leert er sich, wie ist so die Entwicklung abhängig von der Temperatur und so weiter. Das kann man mit vielen Bäumen machen, die gleichberechtigt sind. Dieser Boosting Regressor, der macht Folgendes, dass er mehrere Bäume hintereinander schaltet. Das heißt, der erste Baum macht nur ganz grobe Abschätzung, ne, Speicher füllt sich ein bisschen oder viel oder wenig. Und der zweite guckt danach anhand dieser Trainingsdaten, wie geht das denn weiter im nächsten Schritt, um einfach immer näher an die Trainingsdaten heranzukommen. Und so schaltet man dann Bäume hintereinander, das ist also nicht nur ein Baum, sondern mehrere hintereinander. Und die Bäume sind relativ klein, damit die werden alle so kleine Experten. Der eine kann super gut prognostizieren, wie es im Sommer wird, der andere weiß, wie es im Herbst ist. Also, bildlich gesprochen, so ist so die Grundidee. Das heißt also, dieses Machine Learning, diese künstliche Intelligenz, lernt also aus der Temperatur, kennt die Jahreszeit, kennt die Historie der Speicherfüllstände und trifft dann viele Entscheidungen, Speicher füllt sich oder leert sich. Das heißt also, die können dann vorhersagen, wie sich der Gasspeicher von einem auf den nächsten Tag und dann auf den übernächsten Tag und so weiter verändert, um halt daraus dann Schritt für Schritt die Speicherzustände zu rekonstruieren. Also wir gucken auf die Temperatur, auf die Jahreszeit, auf den Wochentag, auf den aktuellen Speicherstand und dann kann entschieden werden mit diesen ganz vielen Regeln, die dann die KI selbstständig entwickelt in diesen Entscheidungsbäumen, wo geht die Reise hin. So, das ist klingt erstmal, oh, dann kann man sagen, boah, der feine Herr Professor dreht da ab, macht da schön KI und ja, einfach, das ist in der Informatik und in der Energiedatenanalyse jetzt ein Standardwerkzeug. Das Modell hat natürlich Grenzen. Ich habe jetzt nur Deutschland genommen, ich habe wirklich auch nur die Speicherzustände genommen, Temperatur, Einspeicherung, Ausspeicherung. Ich habe jetzt nicht noch berücksichtigt, was ist jetzt, also ich habe keine Gegenmaßnahmen sind eingeflossen. Das heißt, wenn der Speicherstand sehr niedrig ist, dann wird natürlich politisch irgendwann oder erstmal die Bundesnetzagentur eingreifen in den Markt. Ich habe keine Preise drin. Auch das ist natürlich ein super Indikator, kommen wir gleich am Ende noch zu, um zu entscheiden, haben wir ein Problem im Gasmarkt? Denn wenn ja, wenn wir einen Mangel hätten, wird der Preis raufgehen. Beobachten wir nicht im Moment. Deswegen ist auch keine Notlage da, Stand heute. Und auch nicht zu beobachten in den nächsten Tagen. Ich habe den Export, Import, den Austausch mit den Nachbarländern nicht drin. Also man könnte dieses Modell, und ich habe also überlegt, ob man da mal vielleicht einen Studierenden dran setzt, der das mal als Abschlussarbeit mal hernimmt und da mal ein sehr komplexes Modell baut. Also das ist mein Ansatz. Es gibt noch zwei weitere Modelle, die hatte ich schon mal hier kurz vorgestellt. Also einmal der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfachs, ein eingetragener Verein, die jetzt auch solche Modelle haben, kommen wir gleich zu, und dann die Initiative Energien Speichern e.V., auch die haben Prognosen gemacht. Gleichen wir mal ab. So, also, das habe ich jetzt gemacht. Ich schiebe die Daten da rein, trainiere meinen Algorithmus mit den historischen Daten, um dann zu sagen, so wie geht es jetzt in der Zukunft weiter? Was passiert? Wir kennen die Vergangenheit, wie geht es in der Zukunft weiter? Und da noch zwei Szenarien. Einmal, wie ist die Temperatur jetzt in den nächsten 14 Tagen? Das habe ich mir angeguckt. Ich sag mal, auch wenn man nur grob weiß, wie die Temperatur sich entwickelt, aber man hat schon eine ziemlich gute Prognose der nächsten 14 Tage. Die wird natürlich, je weiter wir in die Zukunft gehen, immer schlechter. Aber bundesweit ist das schon mal ein ganz guter Trend für die nächsten 14 Tage. Und alles Weitere bis zum Jahresende, also bis Ende 26 habe ich das Modell laufen lassen, das sind dann einfach Daten aus Durchschnittstemperaturen der letzten Jahre ab 2017, also ne, knapp 10 Jahre. So, das habe ich jetzt gemacht, um mir anzugucken, wie der Speicherfüllstand sich entwickelt. Was ich auch noch gemacht habe, gucken wir uns dann auch noch an. Ich habe dann nochmal das kälteste Jahr genommen, Zeitungs war das Jahr 2018. Da haben wir vor allen Dingen jetzt im Februar nochmal eine Kältephase erlebt. Einfach um so ein Worst-Case-Szenario. Wie weit geht es runter im schlimmsten Fall? Weil das nicht der kälteste Winter ever ist. Aber jetzt in dem Betrachtungszeitraum, in den Trainingsdaten, war das der kälteste Winter. Das war 2018. So, und jetzt gucken wir uns an, wie entwickeln sich die Speicherfüllstände unter den gegebenen Umständen, abhängig von den Temperaturen. Da beobachten wir, dass der Speicher noch weiter leer laufen wird. Wir sind im Moment jetzt bei 27% Füllstand und er reduziert sich jetzt in dem normalen Modell auf 10%. Das heißt, der Speicherfüllstand jetzt nach meinem Modell, mit diesen einfachen Annahmen, geht der Speicherfüllstand runter auf 10%. Das ist noch in Ordnung. Also in Ordnung heißt, die Lage muss man sehr genau beobachten. Das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Wir müssen genau gucken, haben wir Probleme beim Import? Gibt es irgendwelche Engpässe etc.? Was ist mit Flüssiggasterminals? Ne, Rostock haben wir jetzt da so ein kleines Eisproblem. Gucken wir uns auch noch an. Aber mein Modell sagt 10% und zwar Ende März erreichen wir die Talsohle. Das heißt also, ohne dass jetzt eingegriffen wird in den Markt, dass die Bundesnetzagentur anfängt zuzukaufen, das darf sie ja, oder die Bundesregierung kann ja dann anfangen, selber auf dem Markt aktiv zu werden und Gas zusätzlich zuzukaufen, denn wir haben noch mehr Importkapazitäten, wir könnten noch mehr importieren, wenn es sein müsste. Man könnte auch, das wäre dann so der zweite Schritt, den erwarte ich da aber nicht, natürlich anfangen, den Gasverbrauch zu reduzieren, entweder durch Regulatorik oder dass wir Exporte minimieren. Aber dann hängen die anderen Länder dran, auch ein Problem. Wenn wir jetzt in Polen sagen, ihr kriegt kein Gas mehr über uns als Transitland, macht man auch nicht. Also das ist jetzt mal die Prognose meines verhältnismäßig einfachen Algorithmus. Das Worst-Case-Szenario, also wenn wir jetzt einen kalten Winter nehmen, das heißt, ab morgen wird es auch deutlich kälter. Ich habe jetzt gesagt, in den nächsten 14 Tage, da bleibt es noch einigermaßen mild. Dann kriegen wir nochmal Ende Februar, jetzt nach den Karnevalstagen, gibt es nochmal so einen Kälteeinbruch, da wird es dann nochmal deutlich kälter. Naja, und dann der März wird dann langsam etwas wärmer. Aber ne, die Temperatur geht nochmal runter. Und damit natürlich automatisch der Gasverbrauch rauf. Ne? Das hat das Energiemodell, dieses Gasmodell entsprechend gelernt. Mache ich das jetzt mit den Temperaturdaten für 2018, also ab dem ersten Tag des Nichtlernens, und das ist dann tatsächlich, weil wir jetzt die Speicherzustände erst ab dem 8. Februar haben und wir jetzt für den 9. dann für den Algorithmus in die Zukunft gucken, ne, das mal berücksichtigen. Auch dann laufen die Speicher nicht leer. Der minimale Wert wird dann erreicht Anfang April mit einem Speicherstand von 2%. Dann sind die Speicher quasi leer. Da kommt auch nicht mehr viel raus. Also, wenn wir auf diesem Pfad wären, der ist wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir dahin kommen, dass die Temperaturen so absacken. Also hätten wir Temperaturen Ende Februar, Anfang März von minus 10 Grad Celsius im bundesweiten Durchschnitt. Das ist nicht zu erwarten. Also so gut ist die Wettervorhersage, dass wir solche Kältephasen natürlich gut berücksichtigen können. Also das wären mal locker 5 Grad Celsius geringer als die zu erwartende Temperatur im Bundesschnitt. Ja, es wird nochmal eine Frostphase geben Ende Februar. Das deutet sich an. Wie das sich dann bundesweit verteilt, muss man abwarten. Das Wetter ist ja dann doch gerne mal chaotisch. Aber in diesen Energiemodellen geht es ja, oder in diesen Simulationen geht es ja darum, eine möglichst gute Prognose der kurz- und mittelfristigen Zukunft hinzubekommen. Das ist nicht einfach und da sind immer viele Unwägbarkeiten drin. Aber was ich jetzt sagen will, deswegen haben wir jetzt relativ lange gebraucht, um das zu erläutern, da steckt jetzt nicht nur dicker Daumen und ich rate mal und ich gucke mal und ich interpoliere einfach nur den Speicherfüllstand und dann ist er leer. Also es ist schon ein Modell, mit dem man sehr gut prognostizieren kann, wie gut es klappt, weil es halt mit den historischen Daten trainiert worden ist. Also heißt nach meinem Modell, die Speicher laufen weiter leer bis Ende März, aber bleiben in einem akzeptablen Rahmen. Der aber bedeutet, wir müssen sehr genau beobachten. Also wir können nicht sagen, Hände in Schoß, alles gut. Nein, das auf gar keinen Fall. Wir müssen es genau beobachten, aber es ist kein unmittelbares Risiko, dass wir in eine Gasmangellage kommen. So entspannt kann man sein, auch wenn es ein bisschen auf Kante genäht ist. So, wenn wir uns das mal vergleichen, ne, bei den Modellen ist immer ganz gut, man kann verschiedene Modellergebnisse miteinander vergleichen. Die Initiative Energien Speichern e.V. haben auch Prognosen gemacht. Die haben die aber schon früher gemacht. Also die basieren jetzt auf Daten aus dem Januar. Das heißt, also die haben dort versucht zu prognostizieren für typische, vom 20. Januar sind die Prognosen, die die veröffentlicht haben in ihrem Energiemodell. Das ist komplexer, ist anders aufgebaut. Link auch wieder in der Videobeschreibung. Da ist es so, wenn wir jetzt also warme Temperaturen hätten, dann würden die Speicher März, April bei 18% landen. Das ist mehr als das, was ich vorher sage. Ich bin ja bei 12%, also ne, da haben wir schon eine Abweichung. Wenn wir sehr kalte Temperaturen bekommen, also das kälteste Jahr in deren Zeitraum war 2010, das war nochmal kälter als 2018, da würden die Speicher leer laufen. Das ist jetzt aber nicht zu beobachten, weil da die Annahmen, die im Januar getroffen haben, schon nicht mehr stimmen. Also ne, Initiative Energien Speichern e.V., in deren Energiemodellen geht es weiter runter. So, und dann habe ich jetzt, das habe ich ja vorhin erwähnt, DVGW, Deutscher Verein für Gas und des Wasserfachs, auch die haben auf ihrer Webseite, kann man sogar selber mitspielen, das finde ich ganz nett, auch so ein Prognosemodell, das ist also nochmal anders aufgebaut, da kann man sich ein bisschen mitspielen, kann man auch selber mal rumprobieren. Also bei denen würde der Gasspeicher auf ungefähr 8% Füllstand leer laufen, nach deren Annahmen. Also ich hatte 12 Ende März, die sind Mitte April bei 8%, ich war Ende März bei 12%. Und bei mir geht es dann rauf, bei denen geht es dann noch weiter runter und dann erst wieder rauf. Also deutlich knapper. Da kann man jetzt nochmal spielen, dass man da nochmal mit anderen Temperaturen arbeitet. Das ist auf der Webseite ganz schick gemacht. Kann man mal selber ausprobieren. Finde ich ganz schön. Und wer da Spaß dran hat, mit solchen Dingen herum zu experimentieren. Ist alles eine Vereinfachung natürlich. Aber ist mal wirklich eine schöne Sache, um selber ein Gefühl zu entwickeln für diese ganzen Zahlen, die ich jetzt hier so präsentiere. Also fassen wir das mal als Zwischenergebnis zusammen, bevor wir jetzt am Schluss dann nochmal auf die Flüssiggas-Terminals kommen und die Gaspreise. Also es ist nicht zu erwarten, dass die Gasspeicher wirklich leer laufen. Sie werden ihren Füllstand bis Ende März reduzieren. Auch das ist erstmal ein normales Verhalten. Dass sie jetzt so weit leer laufen, wie sie es tun, ist, müssen wir genau beobachten. Aber wir müssen jetzt nicht anfangen zu regulieren. Wir müssen nichts begrenzen. Und wir müssen jetzt auch die Zukaufkapazitäten nicht massiv ausbauen. Also die Bundesnetzagentur wird das weiter sehr, sehr genau beobachten, tagesgenau beobachten und dann, wenn nötig, entsprechend gegensteuern. Klar ist, wenn es wieder wärmer wird, hilft uns das. Kriegen wir noch eine Kältewelle im März. Das ist nicht auszuschließen. Soweit kann man das Wetter nicht vorhersagen. Dann müsste man frühzeitig aktiv werden. Das tut die Bundesnetzagentur aber natürlich. Also das ist ja nicht so, als ob da jetzt die Leute einfach nur warten, was passiert. Weiterer Aspekt jetzt nochmal zu den Flüssiggasterminals. Wir haben ja ein paar, die im Einsatz sind. Brunsbüttel und Wilhelmshaven, das ist dann auf der in der Nordsee. Und dann haben wir in der Ostsee, also Rügen ist jetzt gerade, Mukran, hat man jetzt vielleicht in den letzten Tagen auch mal gehört, den Begriff, das ist der LNG-Hafen in Rügen. Also Brunsbüttel, Wilhelmshaven werden ganz normal angefahren. Da waren jetzt gerade Schiffe, da sind Schiffe, da kommen Schiffe. Also da gibt es ja diese Vessel Finder. Und da kann man wirklich nach dem Schiffsverkehr gucken. Vor Rotterdam liegen zum Beispiel auch noch zwei große LNG-Schiffe. Also ein LNG, großes, modernes Flüssiggasschiff, hat so eine Terawattstunde Energie geladen. Also die sind da. Die Daten sind jetzt nicht ganz öffentlich zugänglich, da müsste man sich jetzt registrieren, das habe ich jetzt nicht getan auf diesen Webseiten, um da tiefer einzusteigen. Aber es gibt, also es liegen Schiffe vor den Küsten und warten darauf, dass sie ihre Ladung löschen können. Ganz ehrlich, das ist so ein typischer Punkt bei Schiffen, die fossile Treibstoffe geladen haben, also vor allem von Ölschiffen oder Öltankern kennt man das. Die warten vor dem Hafen in internationalen Gewässern, damit sie keine Liegegebühr zahlen müssen. Und wenn der Ölpreis raufgeht, fahren die in den Hafen, verkaufen das Öl. Das ist ja quasi wie ein schwimmendes Sparschwein, will ich mal sagen. Das Öl hat ja einen Wert, aber der Wert ändert sich. Ne? Wie am Aktienmarkt ist nicht ganz so schnell, aber trotzdem, ne, da kann man dann noch mal ein bisschen, kann man noch eine schnelle Mark machen, wie man so schön sagt. Das passiert beim Flüssiggas sicherlich ein anderes Spekulationsobjekt als bei Öl. Also Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Also Brunsbüttel ist für den 12. Februar die Prism Courage angekündigten LNG-Tanker. In Wilhelmshaven ist Excelsior, die ist jetzt schon da. Vor Rügen, ja, da haben wir ja das Problem, und das waren tatsächlich Kommentare zu dem YouTube-Video, die Ostsee ist an der Stelle tatsächlich vereist, das heißt also, da ist kein freier Schiffsverkehr möglich im Moment, aber die Schiffe können das Flüssiggasterminal anfahren, also Eisbrecher haben dort für eine Fahrrinne gesorgt oder sorgen dafür. Aber die Ostsee ist schon im kalten Winter gehabt, also machen wir uns da nichts vor, oben in Nordostdeutschland. Aber der Schiffszugang zu dem Flüssiggasterminal Mukran auf Rügen ist frei, Stand jetzt. Wird sich auch so schnell jetzt, also das wird sich auch nicht wieder ändern, dass die Ostsee da jetzt wieder komplett zufriert. Da sind die Eisbrecher jetzt unterwegs und wir haben vor Rügen die Maren Gas Nice, ein LNG-Tanker, der kreuzt, also kann man sich bei dieser Webseite vesselfinder.com, der kreuzt quasi vor Rügen, fährt einmal Kreise. Und warte darauf, dass er jetzt reinfahren kann. Er könnte reinfahren, er tut es im Moment aber nicht. Also von daher, auch da bei den Flüssiggasimporten, wir haben jetzt im Moment, jetzt die letzten Tage, also 7. und 8. Februar, 250 Gigawattstunden importiert. Wir können mehr, hängt halt von den Schiffen ab. Also das heißt, es ist ein kleiner Beitrag bei den Gasimporten. Also wir hatten jetzt ja gerade gesagt, wir sind so bei 3 Terawattstunden Gasimporten, die wir haben, und ein kleiner Teil, nämlich Pi mal Daumen 200 Terawattstunden bezogen auf 3000, das LNG ist ein kleiner Beitrag, um den Bedarf zu decken, aber ein wichtiger Beitrag. Ne? Also das ist der Fall. Und ein letzter Aspekt und wahrscheinlich mit der wichtigste zu entscheiden, Panik ja oder nein, der Markt. Kennt man hier in der Podcast-Runde, der Markt regelt alles, das tut er auch beim Gasmarkt. Wenn wir eine kritische Situation hätten, dann würde der Gaspreis am Großhandelsmarkt explodieren. Haben wir letzte Woche schon besprochen, gucken wir heute nochmal drauf. Die Bundesnetzagentur veröffentlicht diese Daten, wenn wir diesen Future-Markt und den Day-Ahead-Markt. Und auch da, jetzt Stand heute, 10. Februar, Aufnahme, liegt der Großhandelsgaspreis sowohl am Day-Ahead-Markt, also ich kaufe heute für morgen Gas, also beim Future-Markt ungefähr bei 35 Euro die Megawattstunde. Das ist ein ganz normaler Preis, den wir im Gasmarkt haben. Der war jetzt Ende oder Mitte bis Ende Januar war der höher, da lag er aber immerhin 40. Jetzt sind wir bei 35 Euro die Megawattstunde. Wir waren noch mal niedriger, also im Dezember waren wir bei rund 30 Euro die Megawattstunde. Aber auch da, ganz wichtig, der Gaspreis geht nicht rauf. Denn wenn wir eine kritische Situation hätten, dann würden natürlich alle, die Gas verkaufen wollen, sagen, alles klar, pass mal auf, Freunde. Wenn ihr mein Gas haben wollt, zahlt ihr mal schön das Doppelte. Und das würden wir ja dann auch tun, weil wir es müssen. Also der Gasmarkt reagiert da natürlich ganz, ganz sensibel auf solche kritischen Situationen. Das tut er im Moment nicht. Ganz im Gegenteil, er hat sich jetzt sogar die letzten Tage wegen der Wetterprognose unter anderem beruhigt. Der Preis ist runtergegangen von den 40 auf die rund 35 Euro die Megawattstunde. Also ein weiterer und wahrscheinlich mit der wichtigste Indikator, warum wir in keine kritische Situation laufen. So, machen wir einen Strich drunter. Also, wir hatten Sonderfolge, weil Sonderfolge ist falsch, aber mal so eine Update-Folge, weil ich wirklich Bock und auch Spaß dran hatte, mal tiefer einzusteigen in dieses Thema, weil ich mich auch noch mal ein bisschen mit beschäftigen wollte, um da auch wirklich sprechfähig zu sein, jetzt auch im Kollegenkreis Leute angesprochen haben, gesprochen auch da, wie sieht es denn jetzt aus mit dieser Gasmangellage? Also, wenn wir zusammenfassen, die Situation ist unter Kontrolle, sie ist nicht unkritisch. Ne? Also nochmal, ganz wichtig, wir müssen die Gasversorgung im Blick haben, das passiert aber auch. Wenn die Gasspeicher leer laufen, haben wir ein Problem. Das ist im Moment nicht zu erwarten. Aufgrund der Temperaturen, wir sind jetzt Anfang Februar, es wird langsam raufgehen, wir werden dann auch nochmal eine Kältephase bekommen und dann der März wird dann langsam schon vorfrühlingshaft. Das hilft uns, was den Verbrauch angeht. Das ist ganz typisch für den Gasverbrauch, dass er dann im März relativ schnell auf 2,5 oder 2 Terawattstunden, also man locker sich bis zu halbiert. Also das passiert dann bis Ende April. Und dann sind wir sowieso safe. Also Importe laufen, Exporte laufen auch, weil wir kein Problem haben. Wir müssen die Gasspeicherfüllstände weiter beobachten, sehr genau. Wie gesagt, mein Modell sagt jetzt mal 12%. Ich bin mal gespannt, ich track das jetzt mal mit. Guck mir das mal an die nächsten Tage, wie gut jetzt mein Modell tatsächlich am Ende des Tages war in der Prognose. Das ist aber auch ganz wichtig, Prognosen zu validieren. Das macht man jetzt ja in einer empirischen Wissenschaft, vor allem jetzt als Modellbilder. Man muss seine Daten immer mit der Realität abgleichen. Werde ich auch nochmal tun, gucke ich mir nochmal an. Und im Markt beobachten wir auch, dass die Marktpreise für Gas nicht explodieren. Weiterer wichtigster Indikator. Also, wir beobachten es weiter, aber die Gasmangellage, eine kritische Gasmangellage ist im Moment nicht zu beobachten und Stand heute auch weiterhin nicht zu erwarten.